die Bibel, veralteter Schinken oder Kursbuch des Lebens von Steffi Greger.
Der bekannte deutsche Autor und Journalist Peter Hane brachte vor einiger Zeit eine interessante Beobachtung zum Ausdruck, indem er sagte: Heute glauben die Menschen alles, es darf nur nicht in der Bibel stehen. Nun stellt sich die Frage, ist die Bibel tatsächlich ein veralteter und nicht unbedingt glaubwürdiger Schinken? Oder ist sie eben doch Gottes Wort für uns und damit quasi unser Kursbuch fürs Leben? Dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen. Am Mikrofon ist Steffi Greger. Wer liest denn noch in der Bibel? Was da drin steht, ist doch alles überholt. Die Bibel ist ja schließlich auch nur von Menschen geschrieben und das soll dann Gottes Wort sein? Wenn ich die Bibel aufschlage, entdecke ich viel zu viele Widersprüche. Das kann doch alles gar nicht stimmen. Solche und ähnliche Bemerkungen fallen oft, wenn die Rede vom Buch der Bücher ist. Nur sind diese Feststellungen, die in so vielen Menschen schon so tief verankert sind, wirklich wahr oder halten sie einer gründlichen Betrachtung dann doch nicht stand? Beginnen wir mit der Behauptung, die Bibel ist ja gar nicht mehr zeitgemäß. Dazu ein Beispiel. Nachdem Gott Adam, den ersten Menschen, erschaffen hat, stellt er fest, so steht es im ersten Buch Mose in Kapitel 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Mit dieser ebenbürtigen Hilfe ist die erste Frau auf Erden, also Eva, gemeint. Man höre und staune. Gott möchte die Frau als dem Manne ebenbürtig verstanden wissen. Nicht als peitschenschwingende Domina, die ihren Mann unter dem Pantoffel hält, aber auch nicht als Fußabstreifer für einen egozentrischen Patriarchen. Nein, auf Augenhöhe sollen die beiden miteinander leben. Was bitte ist da überholt? Hätte sich die Menschheit schon früher dran gehalten, dann wäre der Kampf der Frauenrechtlerinnen in den letzten anderthalb Jahrhunderten überhaupt nicht nötig gewesen. Und wenn man sich heute in unserer modernen Welt ein bisschen umschaut und sieht, wie Frauen in etlichen Ländern immer noch unterdrückt werden, kommt man unweigerlich zu dem Schluss, dass wir meilenweit von dem entfernt sind, was Gott sich unter einem gelungenen Zusammenleben von Mann und Frau vorstellt. Das ist übrigens nicht der einzige Punkt, in dem unsere Vorstellungen denen Gottes hinterherhinken. Auch zum Beispiel die Art und Weise, wie wir mit unserer guten alten Erde umgehen, entspricht nicht so wirklich seinem Willen. Jetzt könntest du einwenden, Gott ist selbst schuld, schließlich hat er dem Menschen gesagt, er soll sich die Erde untertan machen. Stimmt, das hat er gesagt. Das können wir in 1. Mose 1, 28 nachlesen. Da steht: Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Aber geht man so mit seinen Untertanen um, wie wir es mit unserem Planeten tun? Doch ganz sicher nicht. Und wenn wir dann in Kapitel 2 weiterlesen, stoßen wir in Vers 15 auf die Aussage: Und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Bitte gut hinhören, bebauen und bewahren steht da, nicht kaputt machen. Gott wünscht sich von uns also einen achtsamen und nachhaltigen Umgang mit der uns anvertrauten Erde. Und das sind ja nun wirklich brandaktuelle Themen, so ganz und gar nicht veraltet. Heute gehen wir der Frage nach, ob die Bibel ein verstaubter und veralteter Schinken ist oder vielleicht doch Gottes lebendiges Wort. Und schon sind wir bei einer sehr spannenden Frage. Ist die Bibel denn wirklich Gottes Wort, wo sie doch von Menschen geschrieben ist? Schauen wir erst einmal ins Neue Testament. Da schreibt zum Beispiel Paulus in seinem ersten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13: Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Der Hebräerbrief beginnt mit dem Vers: In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Und auch Petrus bestätigt uns, dass die Bibel Gottes Wort ist, indem er schreibt, 2. Petrus 1, 21, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Das heißt, es waren zwar Menschen, die die einzelnen Teile der Bibel, auch Bücher oder Briefe genannt, niedergeschrieben haben, aber die Schreiber wurden dabei von Gottes Geist geleitet. Auf diese Weise hat Gott sichergestellt, dass sein Wort und nur sein Wort genau und vollständig aufgeschrieben wurde. Die Aussagen von Paulus und Petrus sind für sich noch kein Beweis, meinst du? Mag sein. Aber wenn man bedenkt, dass sich allein im Leben Jesu über 300 Vorsagen aus dem Alten Testament, besonders aus dem Buch des Propheten Jesaja, erfüllt haben, sieht die ganze Angelegenheit schon anders aus. Der hat nämlich über 700 Jahre vor Christus gelebt. Bei ihm lesen wir zum Beispiel in Kapitel 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Jesaja hat also bereits Jahrhunderte vor Jesu Erdenleben dessen Geburt angekündigt. Ohne Info von Gott hätte er das schlecht tun können. Schließlich gibt es auch etliche außerbiblische Beweise dafür, dass die in der Bibel beschriebenen Ereignisse wahr und damit keine menschlichen Fantastereien sind. So liefert zum Beispiel eine Inschrift aus dem 9. Jahrhundert vor Christus Beweise über König David. Und auch die Existenz der Hethiter wurde vor gut anderthalb Jahrhunderten archäologisch bewiesen. Sie wurde zuvor lange von Wissenschaftlern bezweifelt, weil sie außer in der Bibel nirgendwo Erwähnung fand. Und last but not least wird Jesus selbst sogar von römischen Historikern erwähnt, etwa in den Annalen von Tacitus, der Jesus als Christus bezeichnet und von seiner Verurteilung durch Pontius Pilatus berichtet. Auch wurde die Bibel zwar zu unterschiedlichen Zeiten von den verschiedensten Menschen geschrieben, von Propheten, Königen, Hirten, ein Arzt und ein Fischer waren auch darunter, doch sie ist trotzdem eine in sich geschlossene und sinnvolle Einheit. Diese Tatsache spricht für das, was Paulus im 2. Timotheusbrief in Kapitel 3, Vers 16 schreibt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wer sich aufmerksam mit der Bibel beschäftigt, entdeckt immer wieder scheinbare Widersprüche, die sich aber bei genauerem Hingucken und Nachdenken, am besten unter Zuhilfenahme von Gottes Geist, in Wohlgefallen auflösen. So schreibt etwa der Apostel Paulus im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk. Auf der anderen Seite heißt es bei Jakobus 2, 14, was nützt es denn, meine Brüder, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufzuweisen hat? Kann solcher Glaube ihn etwa retten? Ja, was jetzt? Sind wir nun gerettet, wenn wir an Jesus glauben oder nicht? Ist Glaube nun ein Geschenk Gottes oder müssen wir ihn uns doch selbst erarbeiten? Nein, natürlich nicht. Aber wenn ich Jesus als meinen Herrn im Leben angenommen habe und an ihn glaube, dann sollte dieser Glaube auch in meinem veränderten Verhalten sichtbar werden. Was Jakobus sagen will, ist also, dass wahrer Glaube nicht darin besteht, ständig nur zu Jesus zu beten und beim Lobpreis im Gottesdienst am lautesten zu singen, aber andererseits seinen Nachbarn von gegenüber weiterhin zu behandeln wie Rotz am Ärmel. Solch ein Glaube ist erstens tot und zweitens unglaubwürdig. Ein weiteres Beispiel für einen scheinbaren Widerspruch in der Bibel finden wir in der unterschiedlichen Berichterstattung über die Worte, die Jesus noch sprach, als er schon am Kreuz hing. Hier scheinen Matthäus, Markus, Lukas und Johannes deutlich voneinander abzuweichen. Nun darf man dabei nicht vergessen, dass die vier Evangelien aus verschiedenen Perspektiven geschrieben wurden und deshalb in ihnen nicht unbedingt das Gleiche steht. Betrachtet man sie aber alle vier gemeinsam, dann entsteht ein in sich schlüssiges und folgerichtiges Gesamtbild. Mit den Zeugnissen der vier Evangelisten verhält es sich zum Beispiel wie mit den Zeugenaussagen bei einem Autounfall. Jeder der Zeugen hat etwas anderes gesehen, einfach weil es jeder aus einer anderen Perspektive beobachtet hat. Die verschiedenen Aussagen scheinen auf den ersten Blick gegeneinander zu stehen. Aber wenn man sie quasi übereinander legt, kann man den Unfallhergang sehr genau rekonstruieren. Und so ist es auch kein Widerspruch, wenn einerseits im Lukas-Evangelium in Kapitel 23, Vers 46 steht, Jesus schrie, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Und wir andererseits in Johannes 19,30 lesen, als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und übergab den Geist. Ist die Bibel veraltet und unglaubwürdig oder doch Gottes Wort, das uns zeigt, wie wir mit seiner Hilfe ein erfülltes Leben führen können? Das ist heute unser Thema und auf diese Frage finden wir im Psalm 119, Vers 105 die wunderschöne Antwort, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Die Bibel ist also eine Art Landkarte, damit wir uns auf unserem Weg durchs Leben nicht verlaufen, oder auch eine Taschenlampe, sodass wir nicht auf die Nase fallen, wenn es mal dunkel wird. Der China-Missionar Hudson Taylor hat die Bibel einmal als Kursbuch bezeichnet. Ein Kursbuch ist so etwas wie der analoge Vorläufer der Bahn-App. Taylor sagte, wenn Sie morgen mit der Bahn nach Hause fahren wollen, dann schlagen Sie das Kursbuch auf und suchen den passenden Zug. Sie stellen keine gelehrten Untersuchungen an, wer die einzelnen Verfasser und Quellen dieses Buches sind und ob man sich auf ihre Angaben verlassen kann. Sie gehen zum Bahnhof, finden den angegebenen Zug und fahren heimwärts. Genauso mache ich es mit der Bibel. Ich nehme ihre Anweisungen und Verheißungen ernst und merke, so geht es, so kann ich fahren, so kommt man ans Ziel. Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich Gottes Wort zu Gemüte zu führen. Und wenn man bedenkt, dass Gott Liebe ist und für uns nur das Allerbeste will, dann ist das noch ein Grund mehr, die Nase mal in die Bibel zu stecken. Am besten lässt du dich dabei von Gottes Geist leiten, um sicherzugehen, dass du das, was Gott dir durch sein Wort sagen möchte, auch richtig verstehst. Aber nimm dir Zeit für dein Vorhaben und erwarte nicht, dass du das Buch der Bücher in einem Rutsch mal ebenso durchliest und dann den vollen Durchblick hast. Gottes Wort ist kein Kuchenrezept, das man nach dem dritten Mal reinschauen auswendig kann und bei dem man auf Anhieb alles versteht. Überlass dich einfach Gottes Führung und lass dich überraschen, was er dir zeigen möchte. Der amerikanische Bibel- und Theologieprofessor Eric J. Bargerhoff hat das in einem Interview einmal sehr deutlich formuliert. Er meinte, viele Christen seien in die Angewohnheit verfallen, die Bibel auf eine Weise zu interpretieren, dass eigene Bedürfnisse erfüllt werden. Deshalb, so Bargerhoff, nähern wir uns dem Text, indem wir versuchen, ihn zu meistern, anstatt zuzulassen, dass der Text uns meistert. Gottes Wort sei dazu da, durch den Heiligen Geist zu korrigieren, zu ermahnen und zu ermutigen. Also, lassen wir uns liebevoll korrigieren oder auch mal ermutigen. Und du kannst sicher sein, Gott wird dich nie anklagen oder verurteilen. Probier's aus! Die Bibel als Kursbuch für ein erfülltes Leben? Versuch's doch mal. Lass dich auf Gottes Wort ein und höre, was er dir sagen möchte. Ein gelingendes Bibellesen unterscheidet sich allerdings grundlegend von der Lektüre eines Krimis oder eines Liebesromans. Und deshalb gibt's jetzt noch ein paar Ratschläge, wie du von Gottes Wort richtig gut profitieren kannst. Diese Tipps stammen von jemandem, der sich damit bestens ausgekannt hat, weil er nämlich als erster die Bibel ins Deutsche übersetzt und sie so für alle zugänglich gemacht hat. Die Rede ist von Martin Luther. Der hat nämlich Folgendes empfohlen. Ich lese die Bibel, wie ich meinen Apfelbaum ernte. Ich schüttle ihn und was runterkommt und reif ist, das nehme ich. Das andere lasse ich noch hängen. Wenn ich eine Stelle in der Bibel nicht verstehe, ziehe ich den Hut und gehe vorüber. Wenn du also über Passagen stolperst, die sich deinem Verständnis entziehen, dann vertraue einfach darauf, dass du sie, wenn die Zeit dafür reif ist, verstehen wirst. Und verinnerliche erstmal das, was du verstanden hast. Luther meinte dazu übrigens, ich habe nun 28 Jahre, seit ich Doktor geworden bin, stetig in der Bibel gelesen und daraus gepredigt. Doch bin ich ihrer nicht mächtig und finde noch alle Tage etwas Neues drinnen. Und der Reformator wusste, wovon er sprach. Denk bei deiner Bibellese also immer dran, dass du dich gerade mit Gottes Wort beschäftigst. Und das ist nun mal unerschöpflich. Wer die Bibel ernsthaft liest, der kommt nicht zum Ende und will es vor allem auch gar nicht, weil er immer wieder etwas Neues und Großartiges darin entdeckt. Du musst doch keinen Lesewettbewerb daraus machen nach dem Motto, wie viele Kapitel schaffe ich heute? Hier gilt die Devise, weniger ist mehr. Auch dazu hat Martin Luther einen Rat auf Lager. Die Heilige Schrift ist ein Kräutlein. Je mehr du es reibst, desto mehr duftet es. Wie das Wort ist, so wird auch die Seele davon. Womit er recht hat. Unser Verstand, unser Herz, unser ganzes Sein duftet immer nach dem, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Lass Gottes Wort tief in dir wirken. Ich verspreche dir, es tut unendlich gut. Und wenn du dir nicht sicher bist, wo du mit deiner Bibellese beginnen sollst, dann fang doch einfach bei der wichtigsten Person überhaupt an, bei Jesus. Starte mit einem der vier Evangelien. Die berichten alle über Jesu Leben, sein Wirken, seinen Tod und seine Auferstehung. Denn, um noch einmal Martin Luther zu zitieren, bei Christus kann man Gott nicht verfehlen. Alles geht einmal zu Ende. Heute mit Betrachtungen zur Bibel und der Frage, ob sie eigentlich glaubwürdig und überhaupt noch aktuell ist. Und ich denke, nein, ich bin überzeugt davon, dass die Bibel zwar ein dicker, aber ganz sicher kein überholter oder unglaubwürdiger Schinken ist. Im Gegenteil, sie war, ist und bleibt das beste Kursbuch, das Gott uns für unser Leben hat geben können. Was meinst du? Probier's aus. Schlag doch einfach mal die Bibel auf und leg los. Und wenn du mit offenem Herzen an die Sache rangehst, dann wirst du Gott in seinem Wort finden. Ganz so, wie er es durch den Propheten Jeremia in Kapitel 29, Verse 13 und 14 versprochen hat. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich wünsche dir gutes Gelingen. Mach's gut, habt noch eine gesegnete Zeit. Am Mikrofon in dieser Stunde war Steffi Greger.